Der österliche Friede des guten Hirten sei mit euch allen. Amen. Bitten wir unseren Herrn in der Stille, dass uns sein Wort ins Herz geht. Herr Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir hören als Predigttext für den Hirtensonntag aus Johannes 21. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Petrus spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht Jesus zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Herr, segne uns dieses dein Wort. Amen. Ich liebe dich. Habt ihr schon mal jemand eine Liebeserklärung gemacht? Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt so ein ganz romantisches Bild im Kopf habt, so auf weichen Knien vor der geliebten Person mit einer roten Rose zwischen den Zähnen, wobei das dann ein bisschen hinderlich ist für die Liebeserklärung. Was anderes als die Liebeserklärung ist die Liebesfrage, nämlich jemand zu fragen: Liebst du mich? Wann macht man so eine Liebesfrage? Ich denke am ehesten dann, wenn die Liebe in Frage steht. Dann würde man fragen: Liebst du mich überhaupt? Liebst du mich eigentlich? Also da liegt was im Argen. Da muss was geklärt werden für die Beziehung. Es muss auch was ausgeräumt werden. Und gehen wir jetzt mal von dieser zwischenmenschlichen Ebene auf unsere Gottesbeziehung. Wahrscheinlich ist es für Menschen von außerhalb verwunderlich, dass wir als Christen nicht einfach an Jesus glauben, sondern Jesus lieben. Dabei geht es im Kern natürlich nicht um so ein Liebesgefühl mit Schmetterlingen im Bauch, das kann auch sein, aber das ist im Kern nicht die Jesusliebe. Gehen wir jetzt in unseren Text rein. Das ist ein österlicher Text, heute am dritten Ostersonntag. Der auferstandene Jesus fragt seinen Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Was für eine Frage. Was soll diese Frage? Wir werden gleich sehen, dass hier ein Hähnchen zu rupfen ist, und zwar ein ziemlich großes. Die beiden stehen sich gegenüber und wir müssen uns klar machen, in was für einer Situation der Petrus hier ist. Der Mann steht vor einem Scherbenhaufen seines Glaubens. Er war's, der Jesus die ganz große Liebe erklärt hat. Oder was könnte man für eine größere Liebeserklärung machen als mit diesem Satz: Ich will mein Leben für dich lassen. Das hat Petrus vor der Passion gesagt. Ich will mein Leben für dich lassen. Also ganz schön was aufgeboten hat er da. Ihr wisst es wahrscheinlich, es kam ganz anders. Als Jesus verhaftet wird, zieht der leidenschaftliche Petrus noch das Schwert und haut los. Aber dann, als es drauf ankommt, behauptet Petrus dreimal, er gehöre nicht zu Jesus. Und dann kräht der Hahn. Das klingt immer ein bisschen grässlich. Das Scheitern seiner Liebe ist offenbar. Er hat nicht gehalten. Und es kann eigentlich nicht anders sein, dass Petrus jetzt mit diesem Ballast auf seinem Rücken und mit diesem hässlichen Hahnenschrei im Ohr vor dem auferstandenen Jesus steht, Augen in Augen. Wie geht es mit ihrer Beziehung jetzt weiter? Das ist die Frage. Und jetzt gucken wir, wie Jesus damit umgeht, weil wir hier einen Einblick in die Art, wie Jesus liebt, kennenlernen. Und ihr merkt es besonders, wenn wir dran denken, wie gekränkte menschliche Liebe reagiert in so einem Fall. Jesus ganz anders. Was tut er nicht? Du, Petrus, wir haben da noch ein ziemlich großes Hähnchen zu rupfen. Dieser Satz kommt gerade nicht. Wir würden ja wahrscheinlich aus gekränkter Liebe dem Gegenüber noch mal brühwarm sein ganzes Fehlen vorhalten. Wahrscheinlich auch deswegen, um noch mal unsere eigene gekränkte Liebe dem Luft zu verschaffen. Jesus spricht das nicht mal an. Wozu auch? Petrus weiß ja ganz genau, was war. Und vielleicht spricht es Jesus auch deswegen nicht an, weil er Petrus vor den anderen Jüngern nicht bloßstellen will. Verschweigt Jesus jetzt einfach dieses Hähnchen, was da vorgefallen ist? Es gibt jedenfalls keinen wörtlichen Hinweis auf Petrus Liebesversagen. Und trotzdem ist es sehr wohl da. Und wer sich bei diesem Predigttext gefragt hat, ja, warum fragt denn Jesus eigentlich dreimal? Ich glaube, genau hier liegt die Erklärung. Jesus fragt dreimal, genauso oft, wie Petrus seinen Herrn verleugnet hat. Dreimal die Frage, liebst du mich? Dreimal hat er ihn verleugnet. Es kommt aber kein Vorwurf durch Jesus. Und trotzdem stellt er die Frage. Das Verhältnis zwischen den beiden muss geklärt werden nach dem, was war. Und ihr habt es gehört, als Jesus das dritte Mal fragt, da wird Petrus traurig. Und das ist eine Erinnerung, wie er nach der dritten Verleugnung bitterlich geweint hat. Also das mutet ihm Jesus zu. Die Wahrheit, also das, was vorgefallen ist, kann man nicht einfach mal so unter den Tisch fallen lassen. Wir sehen, dass Jesus hier als Seelsorger Wahrheit und Liebe zusammenbringt. Wahrheit und Liebe. Aber dieser Schmerz bei der dritten Frage, das wirkt bei Petrus nicht eine neue Kränkung, sondern eher sowas wie eine Läuterung. Und jetzt müssen wir genau auf die Worte achten. Wir haben im Deutschen nur ein einziges Wort für Lieben. Und da packen wir alles rein, von der sexuellen Liebe bis zur christlichen Liebe. Alles läuft unter dem Wort Lieben. Man muss hier in den Urtext reingucken, das mute ich euch heute mal ein bisschen griechisch zu. Denn in unserem Dialog fallen verschiedene Worte für Lieben. Und das ist ganz wichtig, diese Nuancen. Als Jesus fragt, liebst du mich? Da verwendet Jesus ein Wort für Lieben, das für die vollkommene Liebe steht. Er verwendet das Wort, was auch für die Liebe Gottes, also die vollkommene Liebe Gottes verwendet wird, das sogenannte Agapein, die Agape. Dieses Wort verwendet Jesus. Und jetzt ist interessant, und das kann man in der deutschen Übersetzung überhaupt nicht erkennen, dass Petrus in seiner Antwort gerade nicht dieses Wort von Jesus, diese hohe, vollkommene Liebe verwendet. Er verwendet ein anderes Wort als Jesus. Er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er verwendet das Wort, was für die Zuneigung unter Freunden steht, das Philein, die Philia, die freundschaftliche Liebe. Wie kommt Petrus dazu? Ich habe mich gefragt, ob das nach seinem Versagen eine neue Bescheidenheit ist, dass er dieses Liebeswort verwendet und nicht das Wort von Jesus. Es fällt aber noch was auf, und das ist noch wichtiger. Wenn dir jemand eine Liebeserklärung macht, dann erwartest du ja wahrscheinlich, dass er das auch beweist, was er da sagt. Dass er das untermauert, ja, dass da was dahinter steckt. Und ich denke, so hat es Petrus gemacht, als er damals sagte, ich bin bereit für dich zu sterben, Jesus. Das ist mal so ein richtig starker Beweis. Das ist eine starke Untermauerung, die er bringt. Das ist so richtig Butter bei die Liebesfische. Und jetzt fällt hier was auf. So etwas bietet Petrus nicht mehr. Und ich würde sagen, dass sich hier eine geläuterte Gottesliebe bei ihm zeigt. Da müssen wir genau hingucken. Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und was heißt es? Die Untermauerung, der Rückhalt und die Sicherheit meiner Liebe zu Jesus, die biete ich nicht selber auf. Ich bin darin schon einmal schlimm gescheitert. Nein, sondern die Untermauerung, die Sicherheit meiner Liebe, die liegt nicht in mir, Petrus, sondern die liegt in dir, Jesus, konkret. Du weißt es, dass ich dich liebe. Das heißt, das ist auch ein Offenbarungseid. Ich kann dir nichts vorweisen, Jesus. Meine Liebe hat nur diese eine Sicherheit, nämlich, dass du sie weißt. Das ist alles. Und damit liegt er völlig richtig. Der auferstandene Jesus, der hat in seiner göttlichen Allwissenheit einen ganz genauen, einen liebevollen Einblick in seinen Petrus. Petrus weiß es, du, Jesus, kennst mich ganz genau. Ich kann dir nichts vormachen und ich brauche dir auch nichts vorzumachen. Aber du weißt, dass ich dich wirklich lieb habe. Also die Liebe von Petrus, die gründet nicht mehr auf dem, was er in die Waagschale werfen kann, da hat er nämlich nichts. Er kann seine Liebe nicht mehr selbst absichern. Seine Liebe gründet auf Jesus. Halten wir hier erstmal inne und fragen, warum liebt ihr euren Mann? Oder warum liebt ihr eure Frau? Wie kommt ihr eigentlich dazu? Und die nächste Frage, lieben wir Jesus? Und warum lieben wir ihn? Ich versuche das jetzt mal mit einem Bild. Wer eine Armbanduhr hat, früher hat man ja noch die Zeit am Arm abgelesen, nicht in der Tasche. Wer eine Armbanduhr hat, der kennt diesen schönen Effekt, den habe ich als Kind besonders geliebt. Wenn die Sonne scheint, dann kann man mit der Armbanduhr die Sonne so wunderbar reflektieren, also so dahin und dorthin leiten. Und das Schönste ist natürlich, jemand zu blenden. Ja, da seht ihr mal, was ich für ein liebes Kind war. So. Aber freilich ist es ja so, dass die Uhr selber überhaupt nicht leuchten kann, auch wenn das genauso aussieht, dass von der Uhr dieses Licht ausgeht. Aber die Uhr gibt nur und ganz schlicht das Licht der Sonne wieder. Und jetzt versuchen wir mal, dieses Bild mit der reflektierenden Armbanduhr auf die Liebeserklärung von Petrus anzuwenden. Hier ist nochmal wichtig, das ist eine österliche Situation. Petrus steht vor dem auferstandenen Herrn. Und wir hatten es am Palmsonntag, das Thema, dass bis zum Tod Jesu seine Herrlichkeit auf der Erde verborgen ist. Aber jetzt beim Auferstanden ist die ganze Herrlichkeit von Jesus, diese himmlische Herrlichkeit, ist sichtbar da und die strahlt den Petrus an. Schwer, wie man sich das vorstellen kann. Jedenfalls nicht so, als ich neulich hier am Osterfeuer stand. Da war ich relativ dicht und es hat richtig im Gesicht wehgetan, diese Wärmestrahlung. Das war zu heiß. Und so ist es mit dieser Ausstrahlung der Herrlichkeit des Auferstandenen nicht. Das ist nicht zu heiß. Das ist eine ganz wunderbare Liebe, eine ganz warme Strahlung, mit der er seinen Petrus hier anstrahlt, vollkommene, erfüllende Liebesstrahlung. Und jetzt kommt der Petrus, was macht der? Der reflektiert einfach diese Liebe, die von Jesus ausgeht. Also seine Liebeserklärung ist nichts anderes wie meine Armbanduhr, die den Lichtstrahl der Sonne reflektiert. Er gibt zurück, was da auf ihn zukommt von Jesus. Also bringen wir es auf den Punkt. Wie komme ich dazu, Jesus zu lieben? Ganz einfach, indem ich erkenne, was für eine unglaublich große Liebe er zu mir hat, dass er für mich gestorben ist, dass er für mich auferstanden ist. Und wenn ich das erkenne und das annehme, dann werde ich wie die Uhr, dann strahle ich seine Liebe als Gegenliebe zurück. Soweit zu Petrus' Liebe. Jetzt schauen wir noch mal zu Jesus. Hatte er seinen Jünger noch ziemlich herausgefordert bei dieser ersten Frage, nicht nur in der Wortwahl, liebst du mich mehr, als die anderen Jünger mich lieben? Warum sagt er das? Ich glaube, dass das die Führungsrolle berührt, die Petrus ja irgendwie hatte. Der hat ja irgendwie so ein bisschen eine Pole Position unter den anderen Jüngern und ist auch immer wieder da reingesprungen in so eine Position des Ersten. Deswegen die Frage, liebst du mich mehr? Und jetzt passiert aber bei seiner dritten Frage was wir in der deutschen Übersetzung wieder überhaupt gar nicht merken. Weil bei der dritten Frage, wo Petrus eigentlich traurig wird, da kommt Jesus seinem Jünger auf eine ganz liebevolle Art entgegen, und zwar wie eine Zuneigung, und zwar im wörtlichen Sinne. Und das Bemerkenswerte ist, bei seiner dritten Frage benutzt Jesus nicht mehr dieses ganz hohe Wort der göttlichen Liebe, die Agape, sondern er lässt sich auf die Ebene von Petrus ein und fragt mit diesem schlichten Phileo, dieser freundschaftlichen Liebe. Also er geht ganz auf die Ebene von Petrus und übernimmt seine Wortwahl. Jetzt fragt man sich natürlich, wie reagiert Jesus auf Petrus' Liebeserklärungen? Das ist auch ganz stark. Er kommentiert sie nicht. Er stellt sie auch nicht in Frage, na, hast du wirklich genug Liebe, reicht es aus? Jesus macht seinem Jünger selbst eine Liebeserklärung. Ich weiß nicht, ob ihr die entdeckt habt. Er macht seinem Jünger selbst eine Liebeserklärung, die kann man auch leicht übersehen, weil sie nicht wörtlich dasteht. Und jetzt kommen wir endlich, das Bild bitte. Und gleich das nächste. Jetzt kommen wir endlich vom Hahn auf die Schafe. Petrus bekommt als Antwort auf seine Liebeserklärung, weide meine Schafe. Was wir hier am Ende haben, das ist keine so eine gefühlvolle Liebesszene wie bei Rosamunde Pilcher mit Umarmung am Schluss, sondern konkrete Liebe bei Jesus heißt, dass er Petrus in seinen Dienst nimmt. Dass er Petrus einen Auftrag gibt und Petrus diesen Auftrag annimmt und treu ausführt. Das ist Liebe bei Jesus, so einfach. Und warum ist diese Beauftragung eine Liebeserklärung durch Jesus? Man muss sich das mal klar machen. Stell dir vor, du bist ein Arbeitgeber und du hast einen Mitarbeiter, der an entscheidender Stelle völlig versagt hat. Würdet ihr den nochmal mit einer ganz wichtigen Sache betrauen? Nein, schon um die wichtige Sache zu schützen, dass nicht nochmal schief geht. Und genau das tut Jesus. Petrus, der so sehr versagt hat, den beauftragt er mit der wichtigsten Aufgabe, mit die er zu vergeben hat, nämlich er soll die Schafe Jesu, also die Gemeinde Jesu, weiden. Der göttliche Hirte setzt den menschlichen Hirten ein. Und es ist ja eines klar, dass diese Beauftragung einschließt, dass Jesus Petrus vergeben hat. Diese Beauftragung ist Vergebung und Liebeserklärung in einem. Und das ist das Schöne hier. Jesus fängt mit ihm völlig neu an. Das sieht man übrigens auch daran, dass er wie bei der allerersten Berufung ganz am Anfang Petrus wieder mit seinem schlichten Namen anspricht, Simon, Sohn des Johannes. Noch nicht dieser hohe Amtsname, Fels der Kirche, Petrus. Und wie geht es weiter? Fortan wird Petrus seine Liebe zu Jesus leben. Und zwar ganz einfach in einer schlichten Treue in dem Dienst, in den Jesus ihn gestellt hat. Und wie geht es aus? Jesus macht hier eine Prophezeiung in Vers 18. Und die Sache ist die, dass Petrus tatsächlich an seinem irdischen Lebensende für Jesus sein Leben hingibt, dass er den Märtyrertod stirbt. Wir wissen aus der Tradition, dass Petrus 64 nach Christus in Rom kopfüber gekreuzigt wird. Er bleibt seinem Bekenntnis zum Auferstandenen treu, aber diese Kraft zu dem Krassesten, nämlich zum Märtyrertod, diese Kraft, die hat er nicht mehr aus sich selbst, sondern das ist allein die Kraft seines Hirten. So viel zu Petrus und bleibt ganz am Schluss die Liebeserklärung des guten Hirten an euch. Habt ihr in diesem Gottesdienst schon die Liebeserklärung Jesu an euch gehört? Es war der allererste Satz. Der Herr ist auferstanden. Das ist eine Liebeserklärung an euch, weil er das nicht für sich getan hat, dass er so als der große Held am Ende dasteht, sondern das hat er für dich getan. Er ist auferstanden, dass dein Leben die größtmögliche und schönste Zukunft bekommt, die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Gedanken und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn und Erretter. Amen.